So, heute kommen wir wieder zurück zu der Betrachtung des Sacharja-Buches aus dem Alten Testament. Und heute wollen wir uns mit der siebten Vision des Sacharja beschäftigen. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Hilfe für euch sein wird, mitzulesen aus euren Übersetzungen. Eins habe ich festgestellt: Lesend diese Vision in verschiedenen Übersetzungen, Luther, Schlachter, Elberfelder und dann auch die englische Übersetzung. In jeder Übersetzung ist es immer etwas abweichender dargestellt. Das werden die Dinge, die gesagt werden, zum Teil fast ganz anders wiedergegeben. So, entscheidet selbst. Also ihr könnt gerne mitlesen, aber ich lese heute aus der Luther-Übersetzung. Und dann werde ich mich auf das, was ich gelesen habe, auch beziehen und natürlich erklären, ja, was tatsächlich im Hebräischen für welche Worte gebraucht werden und was tatsächlich steht. Und dann versuchen, das Ganze ins richtige Licht zu rücken. Wie gesagt, es ist keine einfache Vision, die uns wiedergegeben wird, besonders dann nicht, wenn wir uns nicht mit der Bibel beschäftigen. Ja, weil wir aber gerade aus der Offenbarung kommen, wir haben Offenbarung gemeinsam studiert, werden viele Dinge, oder manche Dinge, die wir hier lesen, doch vielleicht bekannt vorkommen, sagen wir so. So, ich lese aus Sacharja Kapitel 5, Vers 5 bis 11. Und der Engel, der mit mir redete, trat hervor und sprach zu mir: Hebe deine Augen auf und siehe, was kommt da hervor? Und ich sprach: Was ist das? Er aber sprach: Das ist eine Tonne, die da hervorkommt, und sprach weiter: Das ist die Sünde im ganzen Lande. Und siehe, es hob sich der Deckel aus Blei, und da war eine Frau, die saß in der Tonne. Er aber sprach: Das ist die Gottlosigkeit. Und er stieß sie in die Tonne und warf den Deckel aus Blei oben auf die Öffnung. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, zwei Frauen traten herauf und hatten Flügel, wie der Wind trieb, es waren die Flü aber Flügel wie Storchenflügel. Und sie trugen die Tonne zwischen Erde und Himmel dahin. Und ich sprach zum Engel, der mit mir redete: Wo tragen diese die Tonne hin? Er aber sprach zu mir: Dass ihr ein Tempel gebaut werde im Lande Shinar, und sie dort aufgestellt werde. Also es ist eine erstaunliche Vision, die wir lesen. Ja? Und wie gesagt, wenn wir keinen biblischen Hintergrund haben zu dem, was hier gesagt wird, wir werden uns alles Mögliche ausdenken und doch das nicht herausfinden, was uns hier mitgeteilt wird. Aber im Hintergrund der Heiligen Schrift können doch einige Hinweise, die hier gegeben werden, auf diese Tonne, auf diese Frau. Wir können das, ich denke, nicht einfach, aber wir können es einordnen. Wir können genau wissen, was uns hier gesagt wird, ja, oder wiedergegeben wird. Ich möchte zunächst einmal mit meinen eigenen Worten versuchen, das weiterzugeben, was uns im Text hier begegnet. Ja? Da ist zunächst einmal diese Tonne, die der Prophet sieht. In manchen Übersetzungen steht das Wort Korb oder Fass oder Effer. Und das Wort, das gebraucht wird, ist tatsächlich das Wort Effer. Ja? Und Effer im Hebräischen ist eigentlich ein Messbehälter, ja, oder Messeinheit, ja, oder ein Messbehälter, mit dem man zum Beispiel Weizen, Roggen oder ähnliches Trockengut dann abgemessen hat. Ja, wie im Englischen ist es ähnlich, vielleicht, wenn wir das mit einem Cup vergleichen. One Cup ist ja auch ein Messbehälter, Messeinheit, nicht wahr? One Cup. So und so, Zucker nehmen wir für das und das, für Kombucha, was weiß ich. Ja? So, es ist also ein Messbehälter, der gang und gäbe gewesen ist in der damaligen Kultur, wobei man in diesem Messbehälter dann Roggen oder Weizen eben gemessen hat. So, interessanterweise wird für uns dieser Messbehälter sofort identifiziert mit der Sünde im ganzen Lande steht in der Luther-Übersetzung, die ich eben gelesen habe. Aber das ist schon eine Interpretation. Ja? Und in den meisten Übersetzungen wird uns schon das interpretiert, was im Hebräischen wirklich steht. Wortwörtlich steht Folgendes. Es müsste heißen, das heißt dieser Messkorb, ja, ist ihr des Volkes Israel Spiegelbild in der ganzen Erde. Was bedeutet das? Ja, das heißt also, das ist es, wie die Nachbarvölker, die Weltmenschen also, das Volk Israel sehen und bewerten. So, was ist ihr Spiegelbild? Wir kommen gleich drauf. Ja, aber wir sehen diese bestimmte Sünde, die der Messkorb repräsentiert, ist die Sünde des Volkes Israel, das Volk Israel in besonderer Weise kennzeichnet. Überlegen wir einmal. Hier ist ein Denkanstoß. Was ist das Spiegelbild der Deutschen in der Welt? Wir überlegen und sagen, das sind sehr effiziente Leute. Ja, das sind meistens pünktliche Menschen, sind zuverlässige Menschen, so allgemein, würden wir sagen. Die neue Generation, ja, das ändert sich, aber wenn man sagt, oh, das ist ein Deutscher, dann ist sofort dieses Bild da bei den Menschen, oh, die sind effizient, pünktlich, zuverlässig. Ja? Was ist das Spiegelbild eines Afrikaners? Ja? Oh, das sind gemütliche Menschen. Die sagen, komm nicht heute, komm nicht morgen, aber leben auch, nicht? Ja? Ich kann mich erinnern, in der Zeit, wo ich in Kenia gearbeitet habe, das Lieblingswort der Kenianer war Pole, Pole. Und das meint langsam, langsam. So, die haben mich arbeiten sehen und sagen, hey, Pole, Pole, mach langsam. Ja, du machst uns ein schlechtes Gewissen. So, was ist das Spiegelbild des Volkes Israel? Dazu kommen wir gleich. So, weiter sieht also Sacharja, dass in diesem Behälter nun eine Frau sitzt. Das ist auch interessant, ja. Und lass mich dazu sagen, es ist nicht eine Frau, sondern es ist eine bestimmte Frau, die in der Bibel immer wieder vorkommt. So zum Beispiel auch in der Offenbarung. Und dort sitzt diese Frau nicht mehr in der Tonne, ja, oder in diesem Messbehälter, so, sie sitzt wo? Auf dem roten Drachen. Sie sitzt auf dem roten Drachen. Sie reitet den Drachen, ja. Und die Offenbarung spricht also, wir kommen ja aus der Offenbarung, wir haben das gemeinsam studiert, sie spricht davon, dass die Trübsalzeit besonders wodurch auch gekennzeichnet sein wird, durch Gottlosigkeit. Stimmt's? Und das ist genau, was die Frau symbolisiert. Hier in der Vision des Sacharja. Es ist die Gottlosigkeit, sagt der Engel. Der erklärt uns das. Und diese bestimmte Frau wird zu diesem Zeitpunkt oder ist zu diesem Zeitpunkt, wo Sacharja die Vision von Gott bekommt, ja, sie wird durch einen Bleideckel in diesem Messbehälter gefangen gehalten oder zurückgehalten, kann man sagen. Ja. Und wie gesagt, der Engel selbst identifiziert diese Person oder eigentlich diese Frau für uns. Es ist keine Person, sondern es ist ein Spiegelbild oder ein, was ist das andere Wort, was man gebrauchen würde? Sie symbolisiert, symbolisch steht sie für Gottlosigkeit. Ja, es ist nicht eine Person, es ist Gottlosigkeit. Ja. So, dann kommen aber noch zwei Frauen hinzu. Menschenskinder, das ist eine Frauengeschichte, denken wir. Aber diese haben interessanterweise Storchenflügel. Okay, was wissen wir von Storchen aus der Heiligen Schrift? Das ist ein unreiner Vogel. Aha, da können wir uns schon vorstellen, dass diese beiden Frauen, die dann diesen Korb nehmen, Messkorb nehmen und ihn wegbringen, es können keine Engel Gottes sein. Ja, das ist ein unreiner Vogel, der Storch. Und zudem, wann immer Engel sichtbar in der Heiligen Schrift erscheinen, sie haben immer eine Form eines Mannes, nicht einer Frau. So können wir überlegen und denken, aha, hier ist wahrscheinlich nicht von einem Engel Gottes die Rede, sondern von einem gefallenen Engel oder von zwei gefallenen Engeln, die eben diesen bestimmten Messkorb nehmen und demselben nach Shinar bringen, sagt die Schrift. Ha, Shinar, ihr Lieben, ist tatsächlich ein geografischer Ort, den wir sehr gut lokalisieren können, ja, den wir aber mit einem anderen Namen kennen, aber dazu will ich auch etwas später mehr sagen. So, an diesem bestimmten geografischen Ort der Welt stellen diese gefallenen Engel dann den Korb hin und dort wird der Frau im Korb ein Tempel gebaut. Und das meint, dort wird das, was einmal der Messbehälter repräsentiert, eine bestimmte Sünde, und auch die Frau, die ja als Gottlosigkeit identifiziert wird, dort in Shinar wird sie verehrt oder angebetet. Nun, etliche Sonderheiten fallen uns auf bei dieser sehr interessanten Vision. Wie gesagt, erstens natürlich, Korb wird für uns als Symbol erklärt. Es ist eine bestimmte Sünde, ein bestimmtes Spiegelbild, eine bestimmte Sünde, die als Spiegelbild für Israel, für die Juden, ja, gilt. So, das ist, wie die Welt die Juden sieht. Und die Frau wird als Gesetzlosigkeit, Bosheit, Gottlosigkeit identifiziert. Und lass mich dazu sagen, hier ist von der Gottlosigkeit die Rede, die im Besonderen in der Endzeit, das heißt in der Trübsalzeit, offensichtlich sein wird, in dem letzten Reich der Menschheitsgeschichte, in dem Reich des Antichristen. Dort wird die Gottlosigkeit keine Grenzen mehr haben. Und das war eigentlich immer wieder meine Frage gewesen, angesichts dessen, was uns die Heilige Schrift über die Realität des gefallenen Menschen erklärt. Schaut einmal. Eigentlich war es ja bis vor etlichen Jahren für uns als Christen hier im Westen, es war nicht zu scheußlich zu leben. Ja, es war nicht zu schwer. Ja? Und ich habe mich immer gefragt, wie kommt es, dass wir als Christen, dass wir als Gemeinde des Herrn Jesus ihm eigentlich noch gut haben in dieser westlichen Welt. Wenn doch das Herz des Menschen der Heiligen Schrift nach total verfinstert ist, wenn doch der gefallene Mensch ein Kind des Satans ist, wieso haben wir es noch so gut? Wieso ist die Welt nicht schlimmer, als wie sie ist? Das war meine Frage gewesen. Wir haben die Antwort hier in der Vision. Die Gottlosigkeit wird zurückgehalten, ja, von Gott selbst. Hier wird das Bild eines Bleideckels gebraucht, ja, das auf der Tonne ist. Und das ist ja auch symbolisch zu verstehen. In der Weise, dass eben diese Gottlosigkeit, die hervorkommen will, niedergehalten wird. Und das ist die Erklärung, warum wir als Gemeinde des Herrn Jesu eigentlich in der westlichen Welt noch nicht so schlimm haben. Ja, aber das ändert sich, oder? Ändert sich das? Die Einstellung der Welt zu Gott, die Einstellung der Welt zu dem Worte Gottes, die Einstellung der Welt zu der Gemeinde des Herrn Jesu, ändert sich. Das Letzte, was ich gelesen habe, gerade letzte Woche, in dem Sonntagsblatt. Ihr könnt nachschauen, wenn ihr Computer habt, geht einmal in den Sonntagsblatt. Das ist das Blatt der Evangelischen Kirche Deutschlands. Es wird dort berichtet, dass zwei Gemeinden in Deutschland von dem Verfassungsschutz beobachtet werden. Verfassungsschutz, das ist der, was ist das? Ist das der Geheimdienst? Geheimdienst? Was ist der Verfassungsschutz? Wisst ihr das? Ich denke, das ist der Geheimdienst. Ja? Warum werden die zwei Gemeinden beobachtet von dem Verfassungsschutz? Wisst ihr warum? Weil sie die biblische Sicht über Homosexualität lehren, unter anderem. Ja, und das gefällt der Regierung nicht. Ja, deshalb werden sie beobachtet. Und ich denke, mit der Zeit werden es mehr werden. Und mit der Zeit werden sie nicht mehr beobachten, sondern möglicherweise auch verhaften. Und ihr Lieben, in Kanada ist es nicht anders. Ja, so wenn man die biblische Lehre in der Weise auch weitergibt, wie uns das gesagt wird in der Bibel im Zusammenhang der Homosexualität, das ist Hass. Hasslehre oder Hassrede. So, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis dann diejenigen, die aber trotzdem zu der biblischen Lehre stehen, weggeführt werden. Ja? So, die wahre Boshaftigkeit, die wahre Gottlosigkeit wird niedergehalten, oder die, die es wirklich geben kann, die wird noch niedergehalten von Gott selbst. Aber in 2. Thessalonicher 2 wird uns schon gesagt, es regt sich das Geheimnis der Bosheit. Es regt sich, und heute sehen wir ganz, ganz mit Sicherheit, dass diese Bosheit sich mehr und mehr regt und irgendwann freigelassen wird. Ja? Aber achten wir, was in Vers 8 uns gesagt wird. Es wird gesagt, und der Engel stieß sie. So, er schubste sie nicht nur so sachte an oder nahm sie bei der Hand, sondern er stieß sie in die Tonne. Und das Wort, was hier gebraucht wird, ist so ähnlich, als würden wir Unrat mit einem Fuß treten. Etwas, was widerwärtig ist, ja, was uns abscheulich ist anzufassen. Wir treten es mit dem Fuß. Und das ist der Hinweis, ja, den wir hier in dieser Vision auch haben. Ja. Hier ist nicht von Frauenfeindlichkeit die Rede, sondern es spricht einfach davon, wie Gott und seine heiligen Engel die Boshaftigkeit oder die Gottlosigkeit verachten. Ja? Sie wollen es nicht mal anfassen. So, sie treten es mit dem Fuß, oder das Treten mit dem Fuß ist eine, wir würden sagen, verachtende Geste. Ja? Und zweimal wird dieses Wort hier im Hebräischen gebraucht, damit der Leser versteht und auch der Sacharja verstehen soll, ja, dass Sünde Gott nicht tolerieren kann. Dass Sünde auch die heiligen Engel nicht tolerieren wollen und können. So, das Wort für Korb in unserem Text, wir haben das gesagt, ist eine Gewichtseinheit, Messeinheit im Geschäft oder des Geschäftslebens. Und auch das ist wichtig zu verstehen. Wie sind die jüdischen Menschen oder die Juden in der ganzen Welt eigentlich bekannt? Was ist ihr Spiegelbild? Ja? Das Erste, was ich über die Juden vernommen habe, ist eben, dass sie gewitzte, hartnäckige Geschäftsleute sind, die das Geld lieben. Ja? Ich habe nicht viel mit Juden zu tun gehabt. Ich kann das nicht so sagen, aber das ist das, was ich gehört habe. Das ist das Spiegelbild dieser Menschen in der Welt. Und interessanterweise habe ich letzte Woche ein Buch gefunden auf Amazon. Wisst ihr, was Amazon ist? Man kann da alles Mögliche bestellen, unter anderem auch Bücher. Und dieses Buch wird bei Amazon in USA verkauft. Es heißt The Jews Good Business Sense, oder im Deutschen der hervorragende Geschäftssinn der Juden. Das Buch wurde von einem gewissen Sun Meng geschrieben. Er ist ein Doktor, Professor Doktor der Wirtschaftslehre. Ich glaube, er unterrichtet, zumindest hat er seinen Doktortitel hier in Calgary gemacht. Und er hat das Buch auf Chinesisch geschrieben. Das ist in chinesischer Sprache. Und man kann es erwerben für 101 US-Dollar. So ist kein billiges Buch. Ja? Und folgendermaßen fängt das Buch an. Die Juden lieben das Geld und versuchen, diese Tatsache gar nicht zu verbergen. Ja? Natürlich trifft das nicht auf jeden jüdischen Menschen zu, das weiß ich auch. Ja? Aber das ist, wie sie allgemein, würde ich sagen, in der Welt bekannt sind. Das ist ihr Spiegelbild. Ja? Es sind solche Menschen, die das Geld lieben. Übrigens, Chinesen lieben das Geld auch. Es ist für sie fast eine Religion, ja, dass sie reich werden wollen und was weiß ich. Aber da gibt es einen Unterschied. Und auf diesen Unterschied werde ich gleich eingehen. Aber genau davon spricht diese Vision in Sacharja. Anstatt dass das Volk Israel dafür bekannt ist, dass sie Gott lieben und für Gott leben, sind sie dafür bekannt, dass sie das Geld lieben. Und das ist der Unterschied zu den Chinesen. Gott hat die Chinesen nicht als sein Volk erwählt, sondern wen? Das Volk Israel. So, sie haben eine viel größere Verantwortung als die Chinesen in dieser Weise. Ja? Oh. Ein Moskito ärgert mich hier. So, sie, die Juden, sollen eigentlich Gott lieben. Stattdessen aber lieben sie das Geld. Ja, und das ist eben das Spiegelbild, das ist, was Gott sagt, das ist, was Gott erklärt in dieser Vision über sein Volk. Und die Bibellehrer versichern uns, das fand ich auch sehr interessant, war mir nie bewusst geworden, sie versichern uns, dass als das Volk Israel in die Gefangenschaft nach Babylon weggeführt worden ist, sie eigentlich hauptsächlich ein landwirtschaftlich ausgerichtetes Volk gewesen sind. Und es war in Babylon, dass sie den Kommerzialismus, das Geschäftsleben kennen und lieben gelernt haben und diesen dann auch aus der Gefangenschaft wieder in ihre Heimat mitgenommen haben. So, Kommerzialismus oder Geschäftsleben, übrigens die Messeinheit, ja, diese Messeinheit, Messkorb, ist symbolisiert Kommerzialismus, ja, Geschäftsleben. Der Reichtum, der dadurch erworben wird, war für viele Juden der Stolperstein gewesen in ihrem religiösen Leben. Und ihr Lieben, mit Christen ist es doch ähnlich. Mit Christen ist es ähnlich. Wenn wir den Materialismus mehr lieben als unseren Heiland und Herrn Jesus Christus, wir haben ein großes Problem. Ein Freund von mir, vor langer, langer Zeit, er sagte, er will erst ein Millionär werden, um dann aufs Missionsfeld zu gehen und nicht abhängig zu sein von anderen Gemeinden. Er würde sich dann selbst finanzieren, weil er Millionär ist. So, was denkt ihr, was er heute macht? Er arbeitet immer noch an seiner ersten Million, nach langen, langen Jahren. Und ich bin mir nicht sicher, ob er zu einer Gemeinde geht. Wir haben Kontakt mehr oder weniger verloren. Ja? So, es ist nicht umsonst, dass Jesus, der Herr Jesus, eigentlich seine Menschen warnt und sagt, man kann nicht zwei Herren haben. Er spricht nicht zu den Weltmenschen, deren Herr ist wer? Es ist Satan. Jesus spricht hier zu seinen Menschen und sagt, man kann nicht zwei Herren, die zwei Herren dienen, zwei Herren lieben. So, der erste Herr ist wer? Er selbst. Wer ist der zweite Herr? Das ist der Mammon. So, er muss zu Christen sprechen, er spricht nicht zu der Welt. Ja? Und er warnt seine Menschen sehr ernst. Ja? Weil die Geschichte des Volkes Israel genau in diese Richtung geht. Ja? Sie sollten ein Gottesvolk sein, stattdessen machen sie was? Sie lieben das Geld, sie lieben den Mammon mehr als Gott. Und genau darum, ihr Lieben, geht es in dieser Vision. Das Volk Israel ist bekannt für ihre Liebe zum Geld oder die Juden. Und das ist die große Sünde, ja, die hier angesprochen wird. Und symbolisch steht eben dieser Messbecher, der Epher, dafür. So, hier in dieser Vision wird also der Kommerzialismus, der Reichtum, ich sollte es eigentlich anders sagen, es wird die Liebe zum Reichtum angesprochen, nicht der Kommerzialismus als solches. Ja? Und mit diesem Reichtum, mit diesem Wohlstand einhergehende auch Gottlosigkeit, die sich interessanterweise sehr, sehr leicht verbinden. Und das beste Beispiel für uns, ihr habt das mitgemacht, ist das Beispiel von Nachkriegsdeutschland, oder? Nach dem Krieg waren die meisten Menschen arm, sie arbeiteten hart, sie lebten sehr bescheiden, sie waren demütig, aber die Kirchen waren voll, interessanterweise. Ja? So, mit den Jahren hat sich das Bild geändert. Der Wohlstand hat sich ausgebreitet, nicht, dass es schlecht ist, es ist schön, dass man gemütlicher leben kann, sich mehr leisten kann und so weiter. Aber mit dem Wohlstand kam natürlicherweise auch diese geistliche Verflachung. Die Kirchen wurden immer leerer und werden immer noch leerer, sind immer noch leer. Ja? So, und hier in unserer Vision haben wir also die Warnung Gottes genau dafür. Wohlstand, Kommerzialismus, die Liebe zum Mammon. Wenn man das begehrt, wenn man das haben will, anstatt Gott, führt uns hin zu Gottlosigkeit. So lassen wir uns warnen. So, und diese abscheuliche Gottlosigkeit hält aber Gott eigentlich noch in Schach in dieser Vision oder dieser Vision nach. Die Gottlosigkeit heute ist schlimm genug. Wir schauen in die Zeitung, ja, wir lesen die Nachrichten und wir hören, was unsere Politiker sagen und von sich geben und wir denken, meine Güte, was ist denn hier los? Sind die denn alle auf den Kopf gefallen? No, die haben sich von Gott abgewandt. Und der Mensch, der sich von Gott abwendet, er wird nicht besser, er wird schlechter. Und das ist, was wir erleben. ja, und immer schneller, ja. Aber die Gottlosigkeit wird trotzdem in ihren Grenzen gehalten von Gott selbst, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. So, und dann haben wir natürlich diese zwei Frauen mit den Storchenflügeln, die sehr wahrscheinlich zwei gefallene Engel repräsentieren. Sie nehmen diesen Messbehälter samt dem Inhalt und bringen ihn nach Shinar, sagt uns das Wort Gottes. Auch das ist faszinierend, ja? In dieser Vision wird uns ein geografischer Ort aufgezeigt, ja? Und das ist sehr, sehr bedeutend, weil dieser geografische Ort die Stadt Babylon ist. Interessant. Das Wort Shinar ist eine alte Bezeichnung oder ein altes Wort eigentlich für die Stadt Babylon. Und der prophetische Hinweis ist dieser. In dem Endzeit Babylon, ihr Lieben, es wird eine Stadt sein. Genauso habe ich das in der Offenbarung ausgelegt und ich denke, dass uns diese Vision auch darauf hinweist, dass es eine Stadt sein wird. So, in dieser Stadt, dem Endzeit Babylon, wird der Kommerzialismus von Menschen angebetet werden, wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Und das wird eben mit dieser abscheulichen Gottlosigkeit verbunden sein. Ja? Und das wird der Charakter der Endzeit, dieses endzeitlichen Reiches des Antichristen auch ausmachen. So, wie kann ich das so mit Sicherheit sagen? Gut, schlagen wir auf Offenbarung 18. Offenbarung 18, ich lese uns ab Vers, lass mich mal gerade schauen, ab Vers 9, wahlweise einige Verse. Und hier spricht das Wort Gottes über das Endzeit Babylon und sagt uns unter anderem Folgendes. Und es werden sie beweinen, so Babylon wird vernichtet, ja, von Gott selbst, und es werden sie beweinen und beklagen, die Könige auf Erden, die mit ihr gehurt haben und gepresst haben, wenn sie sehen werden den Rauch von ihrem Brand, in dem sie verbrennt. Sie werden fernabstehen aus Furcht vor ihrer Qual und sprechen, wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du starke Stadt. In einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Und die Kaufleute auf der Erde werden weinen und Leid tragen, weil ihre Ware niemand mehr kaufen kann. Und dann wird gesagt, Gold, Silber, Edelsteine und. Und wir lesen dann in Vers 15 weiter, lasst mich mal gerade schauen. Die Kaufleute, die durch diesen Handel mit ihr reich geworden sind, da haben wir es wieder, werden fernab stehen aus Furcht vor ihrer Qual, werden weinen und klagen, wehe, wehe, du große Stadt, die bekleidet war mit feinem Leinen und Purpur und Scharlach und geschmückt war mit Gold und Edelsteinen und Perlen, denn in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. So, hier haben wir also diese ganz klare Verbindung der Vision aus der Sacharja mit dem, was wir gelesen haben in der Offenbarung. Das bedeutet aber ganz klar, dass Babylon, das Endzeit Babylon, tatsächlich eine Stadt sein wird. Und in dieser Stadt wird der Mammon, ja, und auch die Gottlosigkeit sich vereinen wie nie in der Menschheitsgeschichte zuvor. Aber Babylon ist nicht nur eine Stadt der Endzeit, es ist auch ein System. So ist es beides. Die Hure Babylon in Kapitel 17 ist eben auch ein religiöses System der Endzeit und das ist pure Gottlosigkeit. Ja? Eine Welteinheitsreligion verbunden mit der Welteinheitsregierung, mit der Welteinheitswirtschaft, ja? Wobei der Mammon angebetet wird und der Kommerzialismus, das ist das oder das wird das Kennzeichen des antichristlichen Reiches sein. So, die Bibel sagt uns also, dass Endzeit Babylon ist eine Stadt und es ist ein System. Ja, es ist beides. So, was macht Gott in dieser Vision, die er dem Sacharja gibt? So, zunächst einmal warnt Gott sein Volk vor der Sünde, ja, den Reichtum zu lieben, über zu bewerten. Ja. Vor etlicher Zeit Ich gehe zurück zu Zacharia. Haben wir davon gehört, dass das Volk Israel eigentlich eine Erweckung erlebt hat? Ja, sie wurden geistlich erweckt, sie wurden wieder ermutigt, in dieser geistlichen Erweckung am Tempel Gottes weiterzuarbeiten. Und das war gut, das war nicht zu verachten, aber, und das ist, worauf uns diese Vision hinweist, das ist die Tatsache, die Sünde lauert schon vor der Tür, vor ihrer Tür. Ja? Und das ist, wovor Gott sein Volk warnt. Und das Faszinierende ist, wenn wir das einmal studieren, in dem nächsten Buch, das nächste Buch nach Zacharia ist das Buch Malachi. Das Buch Malachi oder das Prophet Malachi wurde ungefähr 80 Jahre, 90 Jahre nach Zacharia geschrieben. Das ist die Zeit, in der Malachi gedient hat, nach Zacharia. Und in diesem Buch des Malachi werden genau die Sünden, die Gott aufzeigt bei Zacharia, noch einmal erwähnt. Und es wird gezeigt, dass besonders die Priester ja, in diese Sünde gefallen sind. Sie werden als Treulose bezeichnet, die Ehebruch begehen. Sie werden als solche bezeichnet, die Gott minderwertige Opfer geben. Sie berauben Gott. Sie behalten das Beste für sich und geben Gott praktisch den Abfall, ja, was sowieso sie nicht haben wollen. So 80 Jahre später, vielleicht 90 Jahre später, nach der Erweckung des Volkes Israel, ja, sind sie wieder zurück zu ihrer Sünde. Sie lieben ihre Bequemlichkeit, sie lieben das Geld mehr als ihren Gott. Und das ist es, wovor Gott sein Volk warnt und auch uns warnt. Ja. So, was lernen wir für uns ganz praktisch aus unserer Passage? Naja, wir lernen zumindest das eine, wir müssen die Sünde sehr, sehr ernst nehmen. Wenn Gottes Engel ja, die Gottlosigkeit mit dem Fuß treten, ja, dann können wir die Sünde nicht umarmen. Das verstehen wir, ja, symbolisch gesprochen. Wir müssen die Sünde in unserem Leben sehr, sehr ernst nehmen. Was lernen wir noch? Wir lernen, dass wir unser Herz dem Herrn Jesus Christus übereignen müssen und nicht dem Mammon. Ja? Der Wohlstand darf uns nicht vereinnehmen und von Jesus wegziehen. Kann passieren, ihr Lieben, das kann passieren. Es ist nicht schlecht, es ist nicht verkehrt, den Wohlstand zu haben. Es ist falsch, wenn der Wohlstand uns hat. Und ich habe ein persönliches Beispiel aus meinem eigenen Erleben. Ich habe einen Freund gehabt, ich denke, ich habe dieses Beispiel schon erzählt, der Bibelschule absolviert hat und dann auch in den USA studiert hat, ein sehr begabter Prediger gewesen ist, hieß übrigens auch Jakob, interessanterweise. Ja, und dann hat er herausgefunden, wie man Geld verdienen kann. Ja, und er hat angefangen, das war gerade die Zeit des Glasnost, ja, wenn Gorbatschow die Grenzen aufgemacht hat. Er hat herausgefunden, dass man wenn man Alkohol nach Russland bringt, man unheimlich viel Geld verdienen kann. Und das ist, was der gemacht hat. Der ist vom Dienst zurückgetreten und hat angefangen, Alkohol zu verkaufen nach Russland. Ist reich geworden, man kann sich das nicht vorstellen, von jetzt auf gleich. Was hat ihm das gebracht? Einige Jahre hat er das mitgemacht und dann hat er Krebs gekriegt. So, was hat ihm das ganze Geld genutzt? Nicht viel. Und auf seinem Sterbebett liegend, das ist das, was mir erzählt wurde, hat er Buße getan. Er wusste genau, was der Weg zurück zu Gott ist. Er hat Buße getan, ja, und ist zurück zu Gott gekommen. Aber welch eine verschwendete Gelegenheit. Ja, sag mal das. Verschwendete Gaben. Gott hat ihn so begabt. Er hätte ein wunderbarer Prediger irgendwo in der Gemeinde sein können, ein Evangelist sein können. Hat er aufgegeben, weil der Mammon ihn gefangen hat. So, wir müssen Gott uns anvertrauen und wir müssen aufpassen, dass der Wohlstand uns nicht von Jesus wegzieht. Ja, er darf uns nicht haben. Wenn wir Wohlstand haben, ist nicht schlimm. Ja, aber verwalten wir das, was Gott uns anvertraut hat, in rechter Weise, geben wir Gott die Ehre dafür. Nicht nur mit dem, dass wir ihm Ehre geben mit unserem Mund, ja, sondern mit dem, was Gott uns gibt. Was lernen wir noch? Wir lernen aus dem Zusammenhang der Heiligen Schrift, dass das Gottlose, dass das Böse keine Zukunft hat. Ja. Es wird im Moment noch zurückgehalten, das wissen wir, aber zu einem Zeitpunkt wird es dann nicht mehr zurückgehalten, wird es freigelassen. Und am Ende aber wird die Gottlosigkeit und die Menschen, die in der Gottlosigkeit und Rebellion gegen Gott verbleiben, sie werden gerichtet. Das ist die Wahrheit, auf die uns das Wort Gottes hinweist. Ja? Und deshalb erschrecken wir nicht, wenn wir um uns herum heute diese Gottlosigkeit in der Gesellschaft, in der Kultur sehen. Die gottlosen Menschen, wer immer sie auch sind, was immer sie auch anrichten, werden vor Gott eines Tages stehen und werden gerichtet werden. Und das ist die Gewissheit, auf die uns das Wort Gottes hinweist. So, wir auf der anderen Seite als Kinder Gottes, wir haben eine wunderbare Zukunft vor uns. In der Gegenwart unseres Herrn und Heilandes Jesus. Freuen wir uns darauf. Freuen wir uns darauf, gerade heute. Ja? Und möge diese Realität, dass wir eine herrliche Zukunft vor uns haben, mit unserem Herrn Jesus Christus, möge diese Realität uns heute trösten, uns ermutigen und uns, ja, Freude geben, hinauszugehen und Menschen, gerade auch die Jesus nicht kennen, die sich vielleicht am Reichtum festklammern, darauf hinzuweisen, dass in Jesus Christus wirklich das Leben zu haben ist, nirgend anders. Er gibt das Leben und volle Genüge, nichts anderes. Ja. Amen. Amen. Amen.